Wisst ihr eigentlich, wofür das V in HSV steht?
Ja. Ist wahrscheinlich nicht Verein, wie du oder...
Verlieren.
Verlieren, gut, ja.
Aber nur dieses Wochenende und vielleicht übernächstes, aber sonst.
Wofür könnte das V noch stehen?
Vuskovic.
Ja, auch gut, oh, auch gut, ja. Mhm. Vuskovic, mittlerweile
doppelt,
zwei von ihm.
Für, weiß nicht, voll...
Voll ist auch... voll trifft es wahrscheinlich auch voll.
Ja. Ja. Ja.
Vielseitig. Wir haben sehr viele Nationalitäten in unserer Mannschaft, ja, ist mir aufgefallen.
Ja.
Heute vielleicht auch noch ein V dazugekommen?
Irgendwie Transfer, Deadline-Day-mäßig irgendwas? Ist irgendjemand mit V verpflichtet worden?
Ist jemand mit V verpflichtet worden?
Portugiese?
Ah, Vieira. Ja. Oder Vieri. Oder wie heißt der? Vieira.
Oh, gleich schon,
ja,
in der ersten Minute gleich schon den Sprach.
Ist immer, ich habe ihn nur gelesen, dachte so, wie Patrick Vieira. Und jetzt kriege ich Vieira nicht raus. Ich weiß nicht, ob er wirklich Vieira heißt. Aber oder irgendwo ist, glaube ich, noch ein I eingebaut.
Vieira? Ja. Würde ich sagen.
Fabio. Aber das ist noch nicht, stand jetzt 17.28 Uhr, noch, glaube ich, noch nicht unterschrieben. Nee. Ich glaube, der andere belgische Sportsfreund, der hat schon unterschrieben, irgendwas mit Look, irgendwie so, keine Ahnung.
Lokonga.
Ja, genau.
Lokonga, ja.
Aber Vieri oder Vieira ist noch nicht, also Medizincheck und so, ja, aber es gab noch nicht den hundertprozentigen Vollzug. Es bleibt spannend.
Ey, nach einer Minute 30 drehen sich hier schon einige den Podcast wieder runter. Weil sie
nicht mitbekommen, dass Otto Stange verliehen werden soll nach Elversberg.
Heute nach Elversberg, ja.
Wahnsinn.
Ja, dann sprechen wir.
Einer meiner Calls
für die
Predictions auch schon insofern, wo ich gesagt habe, dass er schwer haben wird, beziehungsweise nicht ganz so durchscheinen. Aber vielleicht startet er bei Elversberg durch und hilft uns dann demnächst. Aber
apropos Predictions, wir drei haben ja schon mal richtig reingeschissen, weil wir alle gesagt haben, Doppelsieg, Doppel-Derby-Sieg.
Ja, dann machen wir direkt das Intro.
HSV, meine Frau, der Fußball-Podcast von Fans für Fans mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert von König Pilsner.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau.
Wir sind heute zu dritt. Pia ist wieder da, Muchel und ich, Gato. Ich bin auch da. Kai, Handwerker hat er zu Hause oder irgendwas. Ja, egal. Wir hinterfragen es einfach nicht weiter.
Tim Handwerker hat er zu Besuch.
Ja.
Noch ein Transfergerüst. Gerücht.
Ja, aber er hat uns zwei Sprachnachrichten dagelassen.
Wir kommen dazu später.
Und dazu kommen wir mal später. Pia, erstmal, mich interessiert brennend, wie war es in Frankreich?
Es war sehr schön. Ich war ja campen, das erste Mal in meinem Leben.
Es war doch eher Glamping als Camping, oder?
Ja, trotzdem war es sehr viel Camping.
Hm. Zu viel Camping, wie ich raushöre?
Wir sind ein bisschen eher abgereist, als gedacht, weil ich nach einer Woche so meinte,
es ist so schön hier und das Wetter ist so gut, aber...
Lass mal nach Hause fahren. Ja, nein, es war die Orte, die wir uns angeschaut haben, es war alles wunderbar, aber irgendwann ging es mir ein bisschen auf den Sack da mit dem ganzen Geräume und bei 40 Grad in so einem Ding zu
schlafen. Aber also es war Wohnmobil, ist kein Zelt, oder?
Ja, Wohnmobil, also so ein Camper-Van.
So ein Bulli quasi, nur in, nicht mehr ganz
Aber als HSV-Fan ist man doch in Frankreich jetzt gern gesehen, oder?
Ja.
Mit der ganzen Frankreich-Connection, die wir haben.
Bestimmt, die Flagge hing jetzt nicht aus dem Van raus, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich jetzt nicht so erkennbar gemacht, aber ich hatte meine Cappy dabei und habe natürlich dann auch das erste Spiel an der Wasserfront direkt am Strand sitzend
mir angeguckt. Wann warst du denn wieder zurück?
Ich bin gestern erst wiedergekommen, weil wir dann in Frankfurt zwischengeschlafen haben, weil ich ja leider das Wochenende nicht richtig derby-guckend verbracht habe. Im Nachhinein nicht so schlimm, aber ich war auf meinem ersten JGA meines Lebens und der war in Konstanz, also am anderen Ende der Welt gefühlt. Und deswegen war gestern also große Rückreise.
Vom Urlaub bist du direkt zum JGA.
Ja. Genau.
Du so mit T-Shirts an und so?
Mit
lustigen Sprüchen drauf?
Nee, das wollte die Braut explizit nicht. Wir hatten,
ja, das geht ja, also was die Braut will, ist ja so
egal,
eigentlich relativ egal, oder?
Wir hatten dann jeder so einen Sticker auf dem Shirt, aber ja.
Aber es ist ja geschickt eingefädelt, dass das Ende dann doch vorzeitig war, um das dann noch zum JGA konntest. Clever, clever, clever.
Okay, aber du hast die Spiele trotzdem gesehen.
Genau, ich habe die Spiele trotzdem gesehen. Ich bin aber ehrlich, als es dann am Freitagabend losging mit dem Alkohol und ich dann das 1-1 erst übertrieben abgefeiert habe und dann mich wieder so ein bisschen verkrochen habe und dann irgendwann das 2-0, 0-2-Muchel gesehen habe, habe ich dann auch irgendwann nicht mehr so aktiv hingeguckt.
Bei dir war also das V in HSV eher für voll am
am Wochenende. Ich habe tatsächlich auch seit sehr, sehr, sehr langer Zeit von Samstag auf Sonntag durchgemacht und nicht mal 10 Minuten geschlafen.
Bei mir war das V am Freitag eher Frust.
Ah.
Ja, Frust.
Vegetarischer Frust.
Dann, du hast hier ja quasi dann digital auch ein bisschen was gemacht, was im Stadion auch stattfand.
Frustsaufen.
Ja, sie waren nicht mehr ganz da bis zur 100. Minute inklusive, also bis zwei.
Ich möchte aber sagen, wenn ich im Stadion gewesen wäre, wäre mir das, glaube ich, nicht passiert.
Ja, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, auf die Diskussion. Da gibt es ja auch, wird auf jeden Fall spannend. Aber Pauli technisch, um chronologisch natürlich vorzugehen, ist ja klar. Wir brauchen gar nicht lange über das Spiel zu reden. Vielleicht können wir...
Ja, doch.
Finde
ich schon.
Ja.
Weil also, ich finde, es zeigt ganz klar, wo wir stehen.
Also fazittechnisch müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Ich glaube, über diesen ganzen Verlauf und bla bla bla. Also ich würde erstmal vorweg sagen, was wir schon mal gesagt haben, das Derby kam auf jeden Fall zu früh.
Definitiv.
Wahrscheinlich auch, wenn wir es irgendwie gewonnen hätten, würden wir es jetzt nicht sagen, aber das Feeling, also es war einfach so, unabhängig jetzt vom Sportlichen, das Feeling war noch gar nicht da. Man hat sich erstmal irgendwie so ein Mainz, Augsburg, irgendwas so irgendwie erstmal reinkommen in die Saison und dann irgendwann, dann hätte man sich natürlich genauso gefreut. Also die Vorfreude wäre auf eine 10 von 10 gewesen und so, war bei Pauli auch alle irgendwie aufregend, aber
das vor allem irgendwie so auch so traurig. Das war so das erste Spiel nach Ulm irgendwie zu Hause. Ich weiß nicht, ist irgendwie sehr unglücklich. Was haben die sich dabei gedacht?
Ja, auch absolut. Also weiß nicht, vielleicht irgendwie schnell Derby abhaken und viele sind noch irgendwie im Sommer und auch schnell auf dem Freitag und alles abhaken so und dann gibt es hier keinen Stress in der Stadt.
Viele Fragen, die offen sind. Was hat sich die Terminierung dabei gedacht? Was denkt sich der HSV-Fan grundsätzlich? Wie tritt man jetzt in der Bundesliga auf? Also was sind so die Erwartungshaltungen?
Aber das ist meine größte Sorge, dass dieses verlorene Derby jetzt irgendwie ein bisschen zu hoch gehängt wird, weil jetzt habe ich das Gefühl, so diese erste solide Leistung ist schon wieder halt natürlich gedämpft. Der nächste Gegner sind die Bayern, wo eine Niederlage eigentlich vorprogrammiert ist. Und ich finde aber, dass man sich nicht nur daran messen kann, sondern darf nicht das erhobene Haupt irgendwie runtergedrückt werden.
Aber wir hatten ja jetzt gerade schon darüber gesprochen, über die Leute, die zu früh gegangen sind. Ich finde aber trotzdem, dass der Großteil schon, also klar hat man gemerkt, dieses verlorene Derby, und man hat auch gemerkt, dass die Leute darüber genervt waren und sauer waren. Ist halt die Frage auch, wie man verliert und wie man das ganze Spiel abgibt. Aber am Ende wurde trotzdem auf der Nordtribüne geklatscht und man hat die Mannschaft nochmal angefeuert. Und ich finde, das war schon ein ganz, ganz wichtiger Hinweis und ganz wichtiger Schwenk mit dem Zaunfall, so nach dem Motto, wir wissen, dass die Saison hart wird, wir wissen, was alles kommt.
Auf jeden Fall.
Dass es jetzt das Derby war, was gleich zu Beginn hier uns so reingehauen hat. Ich glaube, gegen jeden anderen Verein hätte man es eher über sich ergehen lassen.
Ist ein bisschen das, was im Abendblatt heute Stübi jetzt als Story Kai Schiller geschrieben hat. Und er hat geschrieben, unter anderem, Stübi hat gesagt, verdient gewonnen im Stadion, hat jetzt nicht reingeschrien, aber es wurde auf jeden Fall nicht krass gepfiffen, es wurde irgendwie applaudiert und ich meine 0-2 zu Hause verliest gegen St. Pauli, aber das war so ein bisschen das Gespür so, ja, es ist leider verdient und ja, Pauli ist halt irgendwie momentan besser, sie haben schon irgendwie als Mannschaft halt irgendwie gut, spielen schon länger in der ersten Liga, warum auch immer sie besser sind und man weiß so, also was ein bisschen enttäuschend ist schon, na klar, da haben sie nicht ganz reingehauen und bla bla bla, aber das ist schon so, glaube ich, bei den Fans irgendwie drin. Ich glaube, die Derby-Niederlage wirft einen jetzt nicht zurück. Ich glaube, die wird auch nicht zu hoch gehangen. Ich glaube, die ist, da sie jetzt so früh ist, ist es irgendwie dann auch ein bisschen schneller vergessen und weil nicht so lange darauf hingearbeitet worden ist.
Mich stört es halt persönlich extrem. Ich bin persönlich einfach so angefressen davon, dass es eben der FC St. Pauli war, der uns jetzt diese Derby-Niederlage beschert hat. Ich glaube, gegen jeden anderen Verein hätte ich damit eher leben können. Mich nervt es einfach persönlich und es ist einfach für mich eher so die Art und Weise, wie die Spieler das Spiel abgegeben haben. Ich finde, wir sind in den ersten 10 Minuten gut. Also, kommen wir mal zur Aufstellung. Gato, dass du uns hier gar nicht irgendwie...
Ja, ich wollte schon machen und dann hast du auf einmal wieder ein Fazit angefangen,
okay,
so ungefähr.
Okay, nein, kommen wir mal zur Aufstellung.
Erstmal kommen wir davor. Du hast schon mal gesagt, gab ja eine Choreo und die wurde einen Tag vorher geleakt.
Die wurden schon einen Tag vorher geleakt von irgendjemand aus dem Stadion. Also ich weiß es ja aus anderen Choreo-Vorbereitungen, dass wirklich Fort Knox ist nichts dagegen, eigentlich wenn Choreo-Vorbereitung ist, gerade vor so einem Derby, dass dort im Stadion mit Handy abkleben, Handys abgeben und wirklich, dass jeder darauf achtet, dass alle, die im Stadion sind, wirklich nur die sind, die wirklich auch was damit zu tun haben, beziehungsweise dem man vertrauen kann. Und dann ist am Tag vorher ein Bild gemacht worden von der Choreo, die aufgebaut worden ist, gemeinsam gegen alle. Und das wurde in den sozialen Medien dann hochgeladen. Das war natürlich schon mal die erste Niederlage auf Fanebene. Also um mal diese Niederlagen in verschiedene Kategorien zu teilen, Fanebene und das Sportliche. Und wenn du dann in so ein Derby gehst und hast schon mal deine Choreo, für die Jungs und Mädels wochenlang, monatelang sich überlegt haben, was machen sie, gebastelt haben, gemalt haben. Das ist ja auch unheimlich viel Zeit, die so eine Choreo frisst. Es ist ja nicht nur das Finanzielle, dass sie dafür sammeln, sondern eben auch an Zeit, die in Turnhallen verbracht wird, wo Sachen aufgemalt werden mit Beamern und. Soll das so der Höhepunkt oder das Highlight sein, ne, zu dem Support, dass du damit deine Mannschaft empfängst, dass du im Stadion, dass es Bilder gemacht werden und dann wird das einen Tag vorgelegt. Das ist wirklich schon, das ist so ein richtiger
Schlag in die Fresse.
So. Ja. Und damit war so auf der Fan-Ebene war schon irgendwie ein Tag vorher, wo du dachtest so, fuck, da gibst du gibst natürlich dann den Zecken damit einfach schon mal einen Moment, um darauf zu reagieren und nicht erst die Choreo zu sehen und dann vielleicht auch als gegnerische Fan zu sagen so, wow, nicht schlecht, sondern du wusstest, was kommt, du konntest darauf reagieren.
Sie haben reagiert, ne?
Sie haben Spruchband. Genau, das gab's noch, da gibt's noch eine andere Geschichte dazu, da möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen, weil das sind eben auch Sachen, man muss nicht alles breittreten. Auf Fanebene muss man sagen, haben die Zecken dann eben nicht nur, dass sie die Choreo vorwussten, sondern auch schon es wurde auf eine Falle eingespielt. Muss man schon sagen, dass es dann eben schon 2-0 vor dem Sportlichen für St. Pauli stand. So, das war natürlich, es war einfach schon ein herber Dämpfer schon im Vorwege.
Bitter. Und während des Spiels von ein paar Pauli-Fans verkloppt, konnten wir aufholen auf 2-2 oder?
Hätte ich gerne. Mir ist nichts bekannt und keine Ahnung. Wir wollen ja hier keine Gewalt schüren, um Gottes Willen. Aber ja, der Spielverlauf, um jetzt mal die Fan-Ebene vielleicht schon mal abzuhaben, bevor wir zum Sportlichen kommen, muss man ja einfach sagen, dass das Spiel sein Teil dazu beigetragen hat, dass eben die Stimmung, wenn man gerade mit dem, wie du es gerade schon sagtest, Pia, das Ulm-Spiel als letztes Heimspiel noch im Kopf hatte, dann das erste Auswärtsspiel auf Gladbach, wo du denkst, boah, was für ein Auswärtssupport, was auch von den gegnerischen Fans also wohlwollend anerkannt worden ist, dass du da sehr viel Lob bekommen hast, dass das einer der Top 3 Auftritte von gegnerischen Fans in den letzten 10 Jahren waren.
Krass, ja.
Dann kommt dieses Spiel und natürlich kommt das Spielerische zu dem, was ich eben schon sagte, dass du eigentlich mit so einem 0-2 schon auf Fanbasis hinterherläufst, kommst du halt in dieses Spiel rein und das Spiel eben nicht dementsprechend war, muss ich sagen, ist dann halt fantechnisch auch nicht die Glanzleistung gewesen. Dazu kommt, dass viele Fans einfach das Spiel oder zum Ende hin früher gegangen sind. Das war wirklich ein Schlag in die Fresse auf vielen Ebenen auf Fanbasis.
Aufstellungstechnisch, spieltechnisch haben wir dann gar nicht gewechselt. Im Vergleich zum 1-0. Aktuell, müssen wir sagen, erfolgreichen Spiel gegen Gladbach, wo wir ein Unentschieden erwirkt haben. Und da war ja so ein bisschen, also Dompe und Paulsen, sagen wir mal, weiterhin auf der Bank. Und Vuskovic war auch auf der Bank. Luka Vuskovic, sprechen wir natürlich gleich noch über den ganzen Transfer. Eins der
Traus von HSV.
Genau. auch auf der Bank, wo ich dann vielleicht die Hoffnung gehabt hatte, wenn wir hinten liegen, dann kann er nochmal in den letzten 10-5 Minuten irgendwie für einen kleinen Push im Stadion sorgen, wenn er eingewechselt wird. Aber dazu kam es dann nicht, weil ich glaube bei 0-2 das und irgendwie mit 10 Leuten, das wäre dann auch verpufft. Ja, da geht's dann irgendwie
direkt. Du sprichst über Stange, ne?
Über Vuskovic.
Ach, Vuskovic.
Ah, okay. Also wenn der eingewechselt wird, Luca, ich glaube, dann wäre nochmal das ganze Stadion, hätte nochmal einen richtigen Ruck gegeben, wenn du hinten liegst, aber das war jetzt mit 2 Toren mal ein bisschen.
Ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, dass diese Bekanntgabe sozusagen an dem Spieltag auch nochmal für diesen extra Push sorgen sollte. So war das ja bei Dompe dann auch bei dem Spiel letzte Saison, dass davor dann nochmal bekannt gegeben wurde, damit dann nochmal extra angeheizt wird. Es hat leider ja auch nicht gereicht.
Sag mal, also Spielverlauf, können wir ja ganz grob sagen, ersten 15 Minuten fand ich gut. Ja. Dann irgendwie
sehr energetisch auch vom HSV.
War schon 5 Minuten Pauli bis am Drücker, dann machen sie das Tor, echt so irgendwie richtiger Zeitpunkt von Pauli danach. Ja. Spielen wir gut, dann kommen wir aus der Halbzeit, dann kommt das Abseitstor, was minimal abseits war.
Geil gemacht von Königsdörfer, muss man auch nochmal sagen, gemacht, an der Stelle.
Total, viele lange Bälle haben auf einmal gespielt, irgendwie hatten wir auf einmal Platz und Räume, Pauli war ein bisschen im Wanken und danach hat dann Pauli wieder zur Sicherheit zurückgefunden. Das Ganze gipfelte dann mit der gelb-roten Karte, ab da war die Luft dann endgültig raus und dann, die Luft war raus, dann ging nichts mehr, man hat sich nicht mehr so richtig dagegen stellen können, weil Pauli alles auch gut gemacht hat. Das war so, würde ich sagen, im Groben der Spielverlauf.
Ich finde, Pauli war vor allem in vielen Situationen ruhiger und dadurch weniger fehleranfällig, weil die das irgendwie einfach reifer gelöst haben
für die Situation. Ja, die waren total abgeklärt.
So cool waren die, ne?
Fand ich auch.
Ja.
Man hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass sie eigentlich noch gar nicht 100% geben, sondern so das Nötigste gemacht haben und haben uns einfach machen lassen und darauf reagiert. Und man merkt einfach, das muss man anerkennen. Und es fällt mir wirklich, wirklich schwer, das anzuerkennen. Aber sie sind fußballerisch einfach, du merkst ihn, sie sind schon ein Jahr in der ersten Liga. Sie sind letztes Jahr genauso gestartet. Oder sie sind letztes Jahr gestartet, damit, dass sie, glaube ich, nach, weiß nicht, 4, 5, 6 Spielen noch einfach keinen Punkt hatten.
Ja, stimmt, viele Niederlagen.
Ja, und sich dann einfach erst gefunden haben. Und du merkst dann schon, es ist schon hart als Fan anzuerkennen, dass wir jetzt nach 7 Jahren Zweitliga, wo wir immer oben mitgespielt haben, wo es für uns immer in den Top 5 war, wo wir immer natürlich die Spiele eher gewonnen haben als verloren haben, dass du jetzt wieder als Aufsteiger um den Abstieg mitspielst oder um den Klassenerhalt mitspielst, das ist erstmal hart zu verstehen und hart zu schlucken, dieses
auf jeden Fall. Und auch wenn man, muss man ja auch mal sagen, so aufgrund der Historie, wenn man in seinem eigenen Stadion spielt und St. Pauli kommt Besuch und man ist so ein bisschen der Underdog, also jetzt nicht richtig, aber natürlich schon so, die Erwartungen, dass Pauli gewinnt, sind höher als dass der HSV gewinnt, das ist schon schmerzhaft.
Wir sind trotzdem der geilere Verein und immer noch der größere Verein, so. Aber ich weiß, was du meinst, von der sportlichen
Sicht. Vom sportlichen her nur.
Muss man das dann eben.
Alles andere ist ja keine Frage. Ja.
Wen fandet ihr Tops und Flops?
Ich fand schade, dass Muheim nicht so richtig reingekommen ist. Das war mein Empfinden. Der hatte nicht seinen besten Tag.
Hat immer noch gute Aktionen gemacht, fand ich. Aber war unter seinem
wenig.
Ja, zu wenig.
Königsdörfer bin ich mittlerweile irgendwie ganz froh, dass das mit Nizza nicht geklappt hat, weil ich irgendwie gerade doll auf ihn baue und das Gefühl habe, dass er aufblüht und zeigt, was er kann und irgendwie auch sehr ehrgeizig ist. Ja, und
Sahidi für mich noch ein Ausfall. Ich fand, über die Seite war definitiv zu wenig.
Ich fand Rössing Lelisit viele fanden nicht so gut. Er hat gute Aktionen gemacht.
Er hat gut nach hinten gearbeitet.
Ja, also erfrischend, versucht seinen Körper einzusetzen. Also ich glaube,
den er nicht hat.
Aber ich glaube, den hat er immer mehr ein bisschen. Also ich glaube, der ist schon aktiv. Also auf jeden Fall ist er so selbstbewusst, dass er den Körper mal reinstellt und so jetzt nicht nur irgendwie völlig irgendwie umläuft und so den Pütröpper macht und irgendwie gar nichts irgendwie
dagegen setzt. Wenn du jetzt mal Alex und Jordan auf der Seite die anschaust, so vom Körper her einmal die beiden, ne, also wenn du die beiden vergleichst und dann dieses doch
Alex Rössing-Lennis und Jordan Torunariga, ne?
Genau, wenn du die beiden jetzt mal vergleichst, also dann
das ist schon Welten. Die habe ich nebeneinander bei der Doku gesehen im Cinemax, wirklich, das sind zwei andere Menschen.
Ja, aber das hast du jetzt im Spiel nicht gemerkt, ne?
Also Torunariga, not amusing, was er da gemacht hat.
Da gab's, ich glaube, viele haben, ich auch geschrieben, direkt bei Insta, schwach. Und
die ersten 10 Minuten kam er so gut rein, ich kann mich an eine Grätsche erinnern.
Er macht auch wieder ganz gute Sachen und dann lese ich bei, ich glaube, in irgendeiner Insta-Seite, HSV-Content oder irgendwie sowas, oder Rautenliebe, bla bla bla, dass Topspieler des Spiels laut die Statistiken vom Sofascore Nummer 1 beim HSV Torunariga, Nummer 2 Fernandes und Remberg und also irgendwelche, ich weiß nicht welche Statistiken, aber irgendwelche, aber er ist wirklich...
Oder ist das schon wieder so ein Call, auf den man sich einschießt, so ein, ich sag mal, Aogo, Pitroipa...
Ja, genau, das war ja ein bisschen tatsächlich meine Prediction, er wird uns wahnsinnig machen in der Saison und er ist dann irgendwie doch so gut, also ich glaube, so laut Statistiken ist er gut, gucken die Coaches, glaube ich, gefühlt, würde ich sagen, ist eine Unterstellung, aber würde ich sagen, wird viel drauf geguckt, gerade viel mit Geschwindigkeit, erste Liga und Zweikampfwert und so, ist ja auch immer gut drauf zu gucken. Aber ich glaube so, was man so von außen sieht, wenn man so den Fan fragt, der sagt, ey, Krise. Und Kai hat auch eine Sprachnachricht zu ihm gemacht. Boah, 1:35.
Spielst auch vierfach ab.
Ich mach mal, ich guck mal.
Ein Kommentar zu Torunarigga. Man sollte jetzt sicherlich nicht
schon mal falscher Name.
Spieler und Mannschaften nach ein oder zwei Spieltagen für die gesamte Saison bewerten. Aber ich fand, dass bei diesem Spieler in der Innenverteidigung durchaus deutlich wurde, dass er von der Stabilität, defensiven Zweikämpfen und Speed nach hinten auf jeden Fall Erstligareif ist. Aber das auch echt auffällig war, dass die Quote der angekommenen Bälle nach vorne eine Katastrophe war.
Ja, ich glaube, so in dem Tonus geht es, glaube ich, weiter bei der Sprachnachricht. Also
diese Licht langen und Bälle haben mich auch schon wahnsinnig gemacht. Ich finde, für mich hat es so ein, wenn du denn den Fußball, den wir in den letzten Jahren gespielt haben, mit so einem langen Bällen vergleichst, mit dieser Systemumstellung, das macht einen schon ein bisschen,
ja,
bisschen wahnsinnig, weil es einfach nicht mehr so ein attraktiver Fußball ist, wie wir ihn zuletzt sonst gesehen haben, ne?
Es ist ein klarer Plan dahinter. Das ist immer das Gute, was man erkennen kann, was die Spieler ja auch loben an dem Trainerteam und auch gelobt haben im letzten Jahr, wo, ich glaube, Daniel Fernandes war im Sportstudio oder irgendwo, keine Ahnung, habe ich nur einen Ausschnitt bei Insta gesehen und warum ist denn jetzt ausgerechnet Polzin oder das Trainerteam aufgestiegen? Es gab doch irgendwie 7 oder 6 andere Hochkaräter davor, verhältnismäßig für den HSV als Trainer. Meinte er, ja, das war irgendwie der klare Plan und das Überzeugende und so. Also hat er halt so gesagt, keine Ahnung, was er sonst sagen soll, aber das wird von den Spielern quittiert, die scheinen auch Ahnung zu haben, dass sie wirklich sagen, ey, so spielen wir und das machen wir so und jenes und wer mitzieht, herzlich willkommen, wer nicht mitzieht, halt nicht. Das ziehen sie jetzt auch gnadenlos durch, nur Stand jetzt, es fehlen noch ein bisschen die Spieler.
Ey, Fadli hat mir übrigens gut gefallen. Ich muss sagen, also um auch mal, Fernandes hat mir...
gut, der hat einen Fehler gemacht, aber sonst...
Das war diese Sekunde, wo er die falsche Entscheidung getroffen hat.
Ja.
Den Winkel, den er dann aus dem Winkel dann auch noch trifft, da macht er, weiß nicht, ein von 10 Bällen geht rein und in dem Fall dann gegen uns. Das ist dann wieder Gesundheit.
Danke.
Ist dann so typisch.
Omari, ich habe nicht so die Szenen jetzt, aber irgendwie so, das ist ja gut.
So abgeklärt, ne?
Ja, es ist gut. Er fällt nicht auf, aber irgendwie abgeklärt und so wie wir eigentlich letztes Mal schon gesagt haben, als hätte er das letzte Jahr durchgespielt als Stammspieler, was er nicht gemacht hat. Aber ich habe nicht verstanden, warum El Fatih ausgewechselt worden ist und nicht Torunarigga, weil ich hat auch einen Hass auf ihn, war wütend sozusagen, weil er die Leistung nicht so gebracht hatte. Und aber ja, auch da bin ich jetzt zum Beispiel gespannt, wenn jetzt ein Luka Vucevic in die Innenverteidigung rückt, was er hoffentlich tut, wer geht raus?
Ich bin übrigens, muss ich sagen, dass ich dem Trainerteam oder dem Trainerstaff eine Sache nicht verstanden habe, warum wir Meffert nicht eingewechselt haben. Was hat Meffert gerade verbrochen, dass er überhaupt keine, oder warum er da keine Chance bekommt? Weil ich fand, dass das Mittelfeld völlig unstrukturiert war.
Ja.
Kämpferisch brauchen wir nichts vormachen mit Capaldo und Remberg, obwohl Remberg auch nicht seinen besten Tag hatte, wie ich finde, auch wenn du jetzt den Statistiken zufolge sagst, irgendwie auf Platz 3. Trotzdem fand ich Remberg nicht so stark wie, oder was heißt nicht so stark, ich fand ihn nicht so gut wie gegen Gladbach. Ich hätte trotzdem mir Meffert gewünscht, weil Meffert A, jemand ist, der eine gewisse Ruhe in dieses Spiel gebracht hatte und gerade im Mittelfeld einfach diese Übersicht auch hat und für mich auch ein Spieler ist, der weiß, was um die Brisanz und was dieses Derby eigentlich für die Stadt und dann für den Verein bedeutet. Weil ich hatte das Gefühl, dass ohne jetzt genau zu wissen, wie viele Spieler von St. Pauli schon ein Derby mitgemacht haben oder beziehungsweise schon ein, zwei Jahre in dieser Stadt leben und für St. Pauli spielen, dass dort bei den Spielern eher das Verständnis dafür da war und besser geimpft war, zu wissen, was bedeutet das für die Stadt, für die Fans eigentlich dieses Derby zu spielen. Da hatten wir bei uns mit Königsdörfer und El Fadli, Muheim, Fernandes, eigentlich so die einzigen, die eigentlich wissen, was es eigentlich für diese Stadt bedeutet, beziehungsweise schon Derby gespielt haben. Und ich glaube, deswegen wäre für mich Meffert dementsprechend besserer Call gewesen.
Also von Beginn an.
Nee, nicht von Beginn an. Als ersten Einwechselspieler hätte ich Meffert gebracht.
Aber du hast ja eigentlich Dompe und Pausen und für die, also da dann Dreierwechsel sozusagen, ne?
Ja, dass genau.
Danach war dann ja irgendwie, dann lag man ja noch mehr hinten, irgendwie 2-0 sozusagen dann. Und dann musst du ja fast offensiv wechseln. Also wenn du Meffert einwechselst, so ja, herzlichen Glückwunsch, aber der hat irgendwie aber 5%.
Aber vielleicht tatsächlich schon mal zur zweiten Halbzeit dann in der Pause als Wechsel, dass der nochmal ein Zeichen setzt, so nach dem Motto, dass man direkt nochmal anders in die zweite Hälfte reinstartet, als man aus der ersten gekommen ist.
Was ich erschreckend fand, war Dompe im Sinne von, wie die gegnerischen Mannschaften auch sich darauf eingestellt haben,
teilweise
mit drei Spielern
den umzingeln da. Genau. Ne?
Ja, aber dann, also er ist kleben geblieben auf seiner linken Seite. Also irgendwann hat er ein paar Bälle bekommen und ganz zum Schluss mal auf die rechte Seite gegangen, aber mal so ein bisschen Variation. Irgendwie dachte ich so, ey, come on, geh mal irgendwo anders
hin. Aber merkst du aber eben auch, dass die Spieler sich darauf eingeschossen haben, ganz genau wissen, wenn wir den zumachen, das ist eine Waffe und fand ich auf jeden Fall auffällig.
Irgendwo anders muss dann ja die Lücke sein, das ist ja das Gute, wenn er so viele Spieler dann zieht. Ja, also das war, da gehe ich auch durch.
Schiedsrichterleistung war
schwierig.
Bescheiden, schlecht, muss man sagen. Schlecht.
Also und Gotschelesch-Willi.
Finde ich aber spannend, weil ich habe heute gerade Mittag beim Lunch habe ich mit einem einem gesprochen, der Schiedsrichter im Hamburger Fußball ist, pfeift so bis Bezirksliga, Landesliga hoch und hatte genau das gleiche Thema, wo ich meinte, so wollte dann gerne mal wissen, wie er die Leistung von dem Schiedsrichter, großer HSV-Fan, wie er die Leistung von dem Schiedsrichter einordnet, und sein Call war, er war zufrieden damit, er würde ihm eine 3 geben, das war nicht überragend, war aber auch nicht schlecht, er würde ihm eine 3 geben, und er meinte nochmal, weil ich fand so, dass diese Linie von ihm so es war keine Linie drin.
Ja,
und ich finde, er hat das Spiel in vielen Sachen eher befeuert mit seiner schlechten Linie, die er gefahren ist, anstatt Ruhe reinzubringen. Gerade zu Beginn an hat er, und da sagte er, dass das lustig ist, weil viele Spieler nicht damit umgehen können, wenn ein genauso wie Spieler in einem Spiel eine Taktik ändern und sich aufs Spiel einstellen, kann auch ein Schiedsrichter, hat nicht eine Linie, die er von vorne, von Beginn an bis zum Ende durchführt. Es wäre bei ihm auch so. Er sagt,
er reagiert manchmal, ja wahrscheinlich auch.
Genau, und er sagt, er beginnt auch manchmal, dass er zum Anfang relativ kleinlich pfeift und dann, oder sich das Spiel erstmal anschaut und dann sagt, okay, jetzt kann ich ein bisschen mehr laufen lassen und so. Und er sagte, das kommt bei den Fans manchmal nicht so an und wirkt dann so, wie der Schiedsrichter hatte keine Linie in dem, was er macht. Fand ich ganz spannend zu hören. Ich fand trotzdem Brüch als Schiedsrichter jetzt. War es Brüch?
Nee. Wie hieß er denn noch?
Keine Ahnung.
Brüch war es auf jeden Fall
nein,
nicht.
Nein, Brüch war es nicht.
Aber allein
Brüch hat ja aufgehört, der war jetzt beim DFB-Pokal in der Auslosung dabei. Ne?
Also eine krasse Fehlentscheidung war ja schon zu unseren Gunsten.
Christian Dingert.
Dingert war es, Dingert, genau.
Wo Tuna Riga
genau
fault. Wo wir den Freistoß dann auch noch kriegen und Pauli das wahrscheinlich das Tor geschossen hätte.
Hätte er es laufen lassen, hätte er im Nachhinein sich auf den Videoschiedsrichter verlassen können, wenn was gewesen wäre.
Also das war...
Dann die gelb-rote Karte kann man geben, also war völlig in Ordnung.
Ja.
Also hier bei Kicker steht auch nochmal ohne Linie und mit gravierenden Fehlentscheidungen.
Ja, ist natürlich so eine Entscheidung wie das Tor wegzupfeifen, schon eine klare Fehlentscheidung. Ja. Also ich fand die Leistung in dem Fall zu unseren Gunsten, fand ich die Leistung auch nicht gut. Und ich habe dann lieber eine klare Linie drin, wo du dann auch weißt, okay, der pfeift eher kleinlich oder lässt viel laufen.
Ja.
Ja, das war das Derby, ne?
Das war das Derby. Aber die Rückrunde kommt und sie wird besser.
Und wie J. Sparwasser 1880 uns schreibt, das Rückspiel gehört uns.
Aber sowas von. Und da, ja dann auswärts, und da werden wir mal richtig markieren.
Und es ist dann am Ende doch auch immer schöner, auswärts zu gewinnen. Ist wahrscheinlich jetzt für die Zecken genauso in unserem Stadion zu gewinnen, wenn wir dann das Rückspiel gewinnen. Und vielleicht sind es dann die Punkte, die, obwohl so früh in der Saison noch nicht, aber die vielleicht irgendeiner Mannschaft dann richtig, oder St. Pauli dann eben richtig wehtun, um dann in der richtigen Krise zu sein. Oder
whatever. Wobei ich bin einfach, also natürlich aufgrund, dass ich HSV-Fan bin, ein bisschen traurig darüber, dass die doch besser aufgestellt sind, als ich irgendwie jetzt gedacht hätte und ihre Sache souverän und solide irgendwie machen. Und ich hatte gedacht, dass da auch noch mehr Findungsphase und irgendwie Unruhe im Spiel von St. Pauli ist. Aber dem ist nicht so.
Wir können
dem
ja entgegenwirken.
Und mehr Ruhe.
Mit gutem Training, aber auch noch mit neuen Transfers. Das ist ja das Gute.
Ganz kurz, ich habe doch noch eine Sache, die mir einfällt, nämlich zum Spiel abschließend. Ich würde gern von euch einmal wissen, wer für euch der absolute Leader im Team ist.
Ja. Also ich würde sagen, also...
Weil du würdest sagen oder du hast das Gefühl, dass?
Ich würde sagen... Ich würde sagen...
Von Fernandes.
Ja, Heuer Fernandes wäre auch das Erste, der mir in den Kopf gekommen ist. Paulsen fand ich auch relativ präsent, als er eingewechselt worden ist, aber der hat natürlich nicht die ganze Zeit gespielt. Muheim sehe ich da auch noch vorne.
Ja,
ja, ihr seht sie da vorne, aber wer ist in diesem Spiel vorangegangen? Ja,
ist eine gute Frage. Vielleicht ist für euch gibt es zu wenig Lieder gerade.
Ich komme deswegen drauf, wir kommen ja später nochmal zu der Doku. Wenn du dir die Doku anschaust und so ein Selke
irgendwie Selke ist krass
in der Kabine gesehen hast, wie der die Mann, und wir haben jetzt nicht in die Kabine geschaut und vielleicht gibt es da jemanden, aber du hast auf dem Platz, habe ich nicht einmal das Gefühl gehabt, da ist einer, der alle so mitzieht, sondern es waren alle irgendwie mal so ein bisschen, dann stand der mal beim da, vielleicht ist es auch das System oder ist es der Wunsch, dass alle irgendwie als,
aber das glaube ich nicht, funktioniert nicht.
Muss ich natürlich ein bisschen finden auch, ne? Muss man fairerweise sagen, so eine ganz neue Gruppe, kann einer natürlich ein Naturtalent sein, so ein Stefan Effenberg, der sagt hier ab Tag 1, pass mal auf, wir gehen jetzt hier alle geradeaus und dann rechts und dann links und so. Aber
ich glaub, in der Kabine kann ich mir schon vorstellen, dass Meffert den Schuh auch anhat tatsächlich.
Ah, ja, vielleicht.
Und Paulsen da gerade so ein bisschen noch reinwachsen muss einfach. Oder beziehungsweise...
Aber da hast du denn bei den Zecken so einen Hauke Wahl, weißt du, der schon länger da ist, der irgendwie vorangeht und so.
Ich glaube, das ist ein klassisches Ding, muss ich finden und... Na,
war trotzdem eine Sache, die mir aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, so, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da jetzt einen Spieler habe, wo so ein Reis, der irgendwie die Leute mitzieht oder eben auch ein Selke, der da vorangegangen ist.
Vielleicht auch, weil sie gerade noch sehr mit sich selber beschäftigt sind und mit dieser Findungsphase. Wir können ja nur hoffen, dass sich das ergibt über die Liga. Aber nochmal ganz kurz einen Blick auf unseren alten Captain Bascho. Der hat nämlich heute ein nettes Foto mit Thomas Müller beim Fischen oder beim Angeln von einem Boot gepostet.
Das ist geil.
Ich glaube, das ist ganz geil mit dem, also mit seinem deutschen neuen Freund da in Kanada.
Das
ist echt
irgendwie, das ist dann doch wieder manchmal
das, doch geil.
Das Positive am schnelllebigen Geschäft im Fußball ist, du bist dann beim HSV, steigst auf und dann eigentlich für ihn wirklich so die Vancouver ist so eine geile Stadt und dann irgendwie mit Thomas Müller und dann das Team ist irgendwie gerade aufsteigend und so und dann chillst du da irgendwie einen Monat später mit ihm und denkst so, wow, was mache ich hier, wo bin ich hier und irgendwie dann doch alles Happy End mäßig gekommen. Ja, das Foto ist echt geil, jetzt zeigst du uns gerade.
Oh, einen richtigen Lachs in der Hand.
Herrlich, herrlich. Ja, das bockt doch. Das ist schön. Schön, gefällt mir gut. Wir haben ja auch jetzt einige Transfers. Wir können es mal zusammenfassen.
Ja.
Also wir haben es nicht aufgeschrieben, aber so aus dem Kopf.
Oh, das wird wild.
Fällt mir natürlich erstmal Luka Vucevic ein. Der wurde schon eingetütet. Letzte Woche haben wir schon gesprochen. Riesending. Pia, du hast zu Recht angesprochen, den dürfen wir jetzt nicht vergessen, weil...
Nein. Ich muss auch sagen, historisch. Ich habe das dann meinem Freund erklärt, der ist ja nicht so im Game. Und als ich das dann so aussprach und nochmal so die Geschichte auch dahinter einfach erzählt habe. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen und dachte nur so, Alter, wie geil und wie geil, dass es wieder beim HSV so ein kleines Stückchen Fußballgeschichte ist. Und,
aber ist es nur das, was bei dir Gänsehaut ausmacht, dass es diese Geschichte ist? Oder ist
nein.
Es für mich auch, also
ja, aber das
ja,
ist ja
na
schon,
ja, schon.
Special,
also es ist ja sehr special und auch, also dieser Move, dass der beim Aufstieg irgendwie ja auch diesen Verein dann schon aus dieser Sicht kennengelernt hat und jetzt irgendwie Teil dieses Clubs wird und ich hoffe, dass er uns auch einfach nur als Spieler extrem beglücken wird, aber jetzt so.
Also für mich ist es eher wichtig, dass er uns als Spieler beglückt und ich finde,
ja, natürlich.
Das ist eine Randnotiz so.
Ja, absolut, aber also ich sag mal, Gänsehaut, Emotion weckt ja wahrscheinlich eher was hervor jetzt mit der Märchenstory, als wenn wir jetzt irgendwie einen 20 Millionen Mann ausleihen, was wir jetzt wahrscheinlich machen, kriege ich keine Gänsehaut, sondern das ist geil, aber das ist ja dieses romantische Story, Vucevic, Ding, wo man sagt, so, oh, es könnte so geil werden.
Ich find's toll.
Ja, ich find's.
Also ganz kurz, ich find's auch toll.
Ja, aber oh,
ja, genau. Aber also für mich ist es natürlich der sportliche, was heißt natürlich, aber im Zusammenspiel damit ist es eine runde Sache und.
Ja.
Und ich habe aber was das Sportliche angeht auch einfach große Hoffnung und glaube, dass das ein Match ist.
Das Punkt.
Ja.
Sehe ich auch so.
Er ist jetzt erstmal in der U21 in Kroatien.
Genau.
Einige verzichten auch direkt drauf beim Wechsel, aber
just saying,
eher nicht, ist auch irgendwie fair enough, muss man sagen. Dann heute hatten wir schon gesagt, einmal
unser Discord
Albert
glüht.
Lokonga.
Unser Discord glüht. seit Stunden. Die Leute schreiben sich ja wund und heiß und
boah. Wie heißt nochmal der Belgier?
Lokonga.
Lokonga, der ist gerade vor 28 Minuten hier bestätigt worden. Fix HSV holt Lokonga von Arsenal London.
Wir kaufen ihn, glaube ich, für 3 Millionen, habe ich das richtig in Erinnerung. Hat einen höheren Marktwert, wenn ich das auch irgendwie in Erinnerung habe. Dann haben wir noch Vieira.
Genau.
Den leihen wir wahrscheinlich aus.
Auch von Arsenal.
Arsenal ist noch nicht fix. Ein Portugiese, der viele U21-Spiele gemacht, ich glaube 24 Jahre. Oder
nach den Chelsea-Boys jetzt die Arsenal-Boys.
Offensiver Mittelfeldspieler.
Hat bei Arsenal,
war zuletzt verliehen.
Verliehen bei seinem Heimatverein Porto, hat da aber viele Spiele gemacht. Auch in meinen Augen irgendwie ich habe die Zahlen nicht mehr, aber irgendwie ganz gut vorbereitet, auch getroffen. Also ist jetzt nicht, dass er direkt von der Bank kommt und irgendwie in die zweiten Liga letztes Mal verliehen, sondern Porto ist ja auch jetzt eine Hausnummer und hat einen Marktwert, glaube ich, von 22 Millionen oder sowas. Also sehr amtlich. Also wenn das jetzt noch final durchgeht heute, dann haben wir, das ist ein klassischer Spielmacher, ich glaube 1,70 Meter groß und der Belgier ist auch im Zentrum anzufinden, aber ich glaube ein bisschen defensiver einzuordnen, also vielleicht nicht das der ganz krasse kreative Kopf.
Klaus Costa sagt über ihn, er ist ein technisch starker Spieler und einen hervorragenden Passspieler.
Welcher jetzt?
Sambi.
Passt wahrscheinlich zu beiden. Sambi ist welcher?
Lokonga.
Okay, haben wir das auch. Ja, da halte man jetzt schon mal zwei Spieler wahrscheinlich für die gleiche Position. Ist natürlich die Frage, jetzt hast du halt El Fadli eventuell hinten, natürlich wenn Vuskovic ihn verscheucht von hinten und nicht Turan Riga, sondern El Fadli ins Mittelfeld, dann hast du El Fadli, Meffert, Rambo, Remberg, dann Capaldo und die beiden Neuen für wahrscheinlich zwei Positionen, außer wir gehen von der Fünferkette weg, was ich irgendwie nicht glaube, auf eine Viererkette. Dann, ansonsten, wenn wir 4-5-1 wieder spielen würden, hätten wir drei zentrale Positionen, so wie letztes Jahr auch. Dann müsstest du, also wenn jetzt nochmal so Last Minute, so ein Meffert
das gehen mein
würde,
Call,
ja. Dann würde ich würde mich nicht wundern.
Ja.
Und wir müssen eigentlich noch ein paar Leute abgeben.
Genau, also wir haben jetzt ja zumindest Otto Stange heute, und es wurde auch gerade bestätigt, wechselt auf Leihbasis zum SV 07 Elversberg, wo eben schon ein Spieler von uns, nämlich Poreba, auch schon hingewechselt ist. Sambi, Lokonga bekommt die Nummer 6 von Poreba. Also Otto Stange war ja auch so ein bisschen mein Call, dass er es schwer haben wird oder es noch nicht ganz 100% überzeugt bin von ihm, dass er die Saison zündet. Dementsprechend tut ihm, glaube ich, dieser Transfer jetzt, diese Leihe nach Elversberg ziemlich gut. Ich glaube,
es ist ein Verein, wo es passen könnte. Ja,
hoffentlich auch
viel.
Und Elversberg, ein Verein, der jetzt irgendwie ein kleines Umfeld hat, ein bisschen familiär. So, ich glaube, dass das gut passen könnte. Ja. Er kennt dann schon jemanden in der Mannschaft, ne? Mit Poreba. Oh. Dann hast du damit
trotzdem stabile Leistung, ja, letzte Saison abgefeuert, ne? Also
Joel Eigekum, hast du dem schon gesagt?
Nee, noch nicht.
Auch nach Elversberg wird.
Auch nach Elversberg? Ah, okay.
Ich meine ja.
Das habe ich zum Beispiel noch gar nicht gehört.
Oder? Der soll doch verliehen werden, oder?
Der soll verliehen werden,
oder aber wurde nicht. Nicht schon.
Soll verliehen werden, aber ob er jetzt nach Elversberg, boah, es ist heute so viel los, ja, dass ich da schon teilweise gar nicht mehr durchblicke. Es sind dann natürlich noch einige Gerüchte im Raum. Einer von Slavia Prag wurde hier jetzt gerade noch einer gecallt, und zwar Igo Okbu. Ein Marktwert von 11 Millionen. Auch das.
Wir müssen echt noch ein paar abgeben, ne? Also ein Frei sehe ich gar nicht, dass er Spielzeit bekommt. Ist natürlich gerade auch schwer abzugeben, weil er irgendwie die Vorbereitung nicht so richtig mitgemacht hat.
Genau.
Dann Katterbach
hat lange verletzt,
hat jetzt auch irgendwie keine Rolle gespielt. Wird es auch schwer haben.
Hefti
ist auch noch da. Also es gab immer das Gerücht mit Glatzel und Schalke, da war wohl nichts dran.
Oder heute auch Bremen war auch nochmal irgendwie mit Glatzel ein Call.
Mhm. Ich glaube, Meffert, wenn er weggeht, glaube ich, in Westen, der kommt ja da aus Köln so. Also entweder Köln, Schalke, so. Also Köln weiß ich nicht, ob die nehmen, aber so ein Bochum, Schalke. Also ich
glaub, Köln hat sich genug verstärkt jetzt in der.
Ja, ergebnistechnisch sind die auf jeden Fall top, was man da sieht. Also Ramos muss nochmal weg. Ich glaube, das ist aber auch sehr, sehr schwer. Ja, das sind so die die obersten Verkaufskandidaten, glaube ich, dann sollte der Kader eigentlich einigermaßen. Balde wurde nominiert für die portugiesische U21. Wild. Mhm. Er war mal in Deutschland, jetzt in Portugal, aber ich glaube, in den U-Bereich kannst du immer wechseln. Schadet ihm auch nicht und dem Markt wird auch nicht, denke ich mal. Ja, also da gucken wir mal, was da heute noch passiert. Ist jetzt kurz nach 6 und
bis 20 Uhr geht der Deadline-Day heute noch.
Also es wäre schön, wenn Vera jetzt mal bald bestätigt werden würde. Vielleicht drehen sie noch irgendwelche Social-Media-Videos und so weiter und so fort, aber
gleich kommt wieder die Story mit der Unterschrift, wo
ja,
man...
Ja, die erste kam ja eben schon mit Lokonga. Ja,
wo man ein bisschen raten kann. Ich habe das noch nie so aktiv mitbekommen. Sollte Meffert ja tatsächlich noch gehen, muss es ja eine Nomination für Captain geben, ne? Für...
Ja, deswegen, also es gibt auch null Gerüchte über
Meffert, ne? Null.
So gar nicht.
Deswegen es ist bei mir einfach nur so ein Gefühl, weil er schon auch, ich glaube, er ist unzufrieden mit der Rolle, die er gerade einnimmt. Wenn du auf deiner Position irgendwie, weiß nicht, 4 Leute vorgesetzt bekommst, ist es irgendwie so, ist schon hart.
Ja, er will ja wahrscheinlich auch irgendwie spielen, ne?
Wer will das nicht? Also das sollte, glaube ich, der Anspruch von jedem Spieler sein, der bei uns beim HSV spielt.
Immer.
Ja. Immer.
Sowieso.
Es bleibt spannend. Also vielleicht passiert ja jetzt in den nächsten 20 Minuten noch, die wir wahrscheinlich unseren Podcast aufnehmen, vielleicht passiert da noch irgendwas. Dann werden wir es natürlich hier sofort
unbedingt
mit einbauen. Was haben wir sonst noch auf der Agenda?
Auslosung DFB-Pokal. Wir spielen gegen Heidenheim.
Ja.
Irgendwie, was sagt ihr zu der Auslosung?
Ich bin damit, also klar, die Reise nach Heidenheim ist natürlich graus, so, aber ich finde, es ist ein Gegner, der machbar
sein könnte. Also, ich bin irgendwie, weiß ich nicht.
Können wir uns ja in 3 Wochen oder so schon mal angucken hier zu Hause. Nächstes Heimspiel auch genau. Gegen Heidenheim. Also. Ja.
Ich hätte mir irgendwie, also natürlich noch ein bisschen schlechteren Gegner gewünscht oder meinetwegen dann auch irgendwie oder was zu Hause. Aber genau,
das ist eher der Call. Ich hätte es eher zu Hause mir gewünscht.
Ja.
Aber ein spektakuläres Los. Wenn du da auswärts ausscheidest gegen Heidenheim, ist so
Scheiße.
Ein scheiß Tod. So.
Ja.
Also
ja.
Dann zu Hause mit
irgendwie. Aber dann scheiden wir halt nicht aus in Heidenheim.
Heidenheim ist jetzt auch nicht unbedingt das Stadion, wo wir bisher so die beste Leistung abgegeben haben. Aber trotzdem, ich finde, wenn du einen Erstligisten bekommst, dann ist Heidenheim, glaube ich, der Call, der uns am ehesten liegt als Aufsteiger zusammen mit Heidenheim.
Wobei, also wir sind zwar letztes Mal gegen Freiburg rausgeflogen, aber ich finde, das Spiel war eigentlich ganz okay.
Ja, aber am Ende des Tages raus und wenn wir hier Gato den kürzesten Weg nach Europa wählen wollen.
Müssen da ein bisschen mehr Fokus drauf legen. Auf die Nummer DFB-Pokal.
Also
apropos Europa, habt ihr das Interview von, wie heißt der Rollo Fuhrmann gehört in der Pressekonferenz von den Zecken? Das war ja so ein Meme oder so ein Video, was rumgegangen ist. Junge.
Nee, hab's nicht gesehen.
Was hat er nochmal gesagt?
Ja, dass wir beim HSV alle schon von Europa träumen und so. Er versteht's halt auch nicht. Ne? Nee, also. Schwierig. Aber ansonsten ja, ein paar
Don
schöne
Rollo.
Don Rollo, ja, ein paar schöne Lose dabei, ein paar schöne Partien im Großen und Ganzen. Aber bin ich mit dem Los zufrieden? Hätte es mir zu Hause gewünscht und werde trotzdem versuchen, den Termin wahrzunehmen.
Ja, es gibt noch ganz viele Instagram-Fragen. Simis fragt: Reichen unsere Rechtsverteidiger aus für die Bundesliga? Mikkel Bronzi und Goschloss und Willi.
Wie auch immer. Goschloss Willi.
Goschloss Willi. Ich fand, er hat ein paar ganz gute Aktionen, auch okay spritzig gemacht, und die gelb-rote Krise. Mikkel Bronzi körperlich immer besser, ist echt ein Riesenfund von ihm. Also ist jetzt noch nicht, dass ich sage, wow, unglaublich.
Ah, seine Franken verschwinden halt immer im Nirgendwo, ne?
Aber ich kann verstehen, er ist ein guter Backup. Ihn kannst du eigentlich, mittlerweile kannst du ihn bringen, aber so ein Muheim ist natürlich nochmal ein bisschen, wenn er einigermaßen.
Also, wenn du Muheim und Mikkel Bronzis vergleichst, das sind schon Welten.
Ja.
Komm.
Absolut. Deswegen,
was mich freut, also dass Alexander Rössing Lelicit mittlerweile auch die Ecken schlägt. Also dass er
mit
Muheim abwechselt. Also finde ich schon gut.
Bedeutet ja auch Vertrauen, ne?
Vertrauen, aber eben auch eine andere Art von Eckenschießen. Ich finde, bei Alex kommen die Ecken eher immer so ein bisschen gechippt rein und bei Muheim immer mit mehr Effet. Also auch da versucht man mehr Variation reinzubringen. Finde ich
auch. Wird bestimmt ordentlich geübt unter der Woche.
Das will ich hoffen. Nichts, es gibt nichts Einfaches als über so eine
Standardsituation. Hat man ja gesehen, leider nicht auf unserer Seite.
Ja, ja. Kai hat uns noch eine Sprachnachricht, eine zweite Sprachnachricht dagelassen und ich mach sie einfach mal, ich halte sie mal hier ran. Ne? Einfach.
Kurz nochmal ein Kommentar zur Kategorie, diverse Hörer haben uns geschrieben. Einzelne Hörer waren empört darüber, dass ich doch so fest davon ausgegangen bin, dass die neue HSV-Doku an bestimmten Stellen gestaged war, beziehungsweise wie ein Werbefilm wirkte. Da muss man natürlich zu sagen, das war jetzt nur eine Vermutung und das war auch nur ein Teil der Kritik. Insgesamt nach wie vor ist diese Doku einfach etwas, was der HSV braucht, was richtig geil war und wo man auch über diverse mega geile Sachen in der Doku sprechen kann. Wir hatten da jetzt ein, zwei, oder ich hatte da speziell ein, zwei Sachen erwähnt, die ich jetzt eher kritisch gesehen habe. Das war aber lediglich eine Behauptung, ne? Und ich glaube, dass ich jetzt auch von diversen Hörern gehört habe, dass quasi da gar nichts dran gestaged ist und man mit solchen Aussagen sehr vorsichtig sein sollte. Auch von Leuten, die da wirklich noch enger dran sind und beteiligt waren. Insofern nochmal bitte um die Korrektur, dass das lediglich eine Vermutung war und ich das jetzt nicht wusste. Kritik gehört dazu, dazu stehe ich auch und man kann das auch kritisch in der Frage, aber man müsste dann eben nochmal korrigieren, dass ich das jetzt nicht wusste. Ne? Ich war jetzt nicht live dabei und hoffe, dass ich da niemandem auf die Füße getreten bin und wünsche jetzt weiterhin erstmal allen viel Spaß beim Gucken der Doku, denn insgesamt ist sie Weltklasse. Haut rein!
Ich habe die Doku ja jetzt auch gesehen und ich hatte letzte Woche, ich hatte es ja schon gesagt, ich kannte sie noch nicht und hatte die Aussage von Kai in dem Fall gar nicht so, bin da gar nicht so drüber gestolpert und ich habe sie jetzt durchgeschaut, wir haben sie an drei Abenden uns gegönnt und haben sie nicht in einem Rutsch durchgeschaut, sondern haben das so als Happening jeden Abend gemacht und ich finde die Doku Weltklasse, also das mal vorab. Es sind aber auch Sachen dabei, wo ich gedacht habe, so krass, also nee. Das, was einfach mich in meiner Meinung so bestärkt hat, ich fand zum Beispiel, dass bei mir Baumgart, ich bin nie warm geworden mit ihm und ich finde, in der Doku ist es mir auch komplett so, also ist genau das auch wiedergespiegelt und kommt da genauso rüber, wie ich mir ihn vorgestellt habe und habe gedacht so, wow,
ja,
er ist einfach...
Er hat auch gar nicht so zum Verein gepasst, wie man am Anfang, weil er ja Fan war als Kind oder so, hat man irgendwie so gedacht, ah ja, könnte ja passen. Ich finde, es hat nicht gepasst im Endeffekt. Ich finde, es war kein Match mit ihm.
So und was ich auch noch habe, dachte so, dass ich am Ende die Aufstiegsfeier oder dieses Ganze um den Aufstieg, dass das bei mir in der Doku nicht die Emotion ausgelöst hat, die es für mich in dem Moment, in dem Aufstieg halt ausgelöst hat. Also ich finde, das hat es bei mir nicht nochmal wieder so entfacht, wie es in dem Moment erlebt habe. So, und ich war ganz besonders gespannt auf diesen Moment, wenn es auf dem Aufstieg gibt und geht und da hätte ich mir vielleicht am Ende noch mehr gewünscht, um da noch mehr zu sehen und noch mehr Einblicke zu bekommen. Das war mir dann, da hat mir der Moment im Stadion mehr gegeben, als das jetzt in der Doku zu sehen.
Ja, es war auch einfach ein absolut geisteskranker Moment, war's muss man auch. Einfach sagen. Ich glaube,
hat ja auch vielleicht jeder anders empfunden. Und ja, für jemand, der nicht dabei war, für den ist es vielleicht in dem Moment, ist es eben das, was dafür reicht, um diese Emotionen und dieses Gefühl zu entfachen.
Und man muss auch einmal sagen, ich glaube, die Kamerajungs mussten so schnell wie möglich von diesem Spielfeld, weil sonst wären die untergegangen. Also das war ja einfach eine kranke Situation. Und das ist, ich habe das haben sie ja bei dem Heimtrikot-Video, bei dem Vorstellungsvideo sind das ja die ersten Sekunden sozusagen, wie alle auf diesen Platz stürmen, jedes Mal, wenn ich das sehe, einfach nur Gänsehaut und ich bin so dankbar, dass ich dabei sein konnte und mitgestürmt bin, weil es ist einfach so, so krass irgendwie bis heute.
Und welche Szene ich auch wirklich stark finde, wo ich so ein bisschen nicht schmunzeln musste, weil es ja gar keine Schadenfreude ist, aber wie Erik Huber da steht und über den Ausgang bei der Mitgliederversammlung
sagt, ja,
ich verstehe es einfach nicht. Verstehe es einfach nicht. Was sollen wir noch machen? Ja. So, und
wir sind maximal transparent.
Ja, genau. Ja. Und das ist ja gar nicht die Sache, die das Problem ist, sondern einfach diesen weiteren, dafür ist einfach, und könnt ihr mich jetzt für steinigen und ich finde, dass Klaus-Michael Kühne, auch wenn man merkt, wie alt er geworden ist,
ja, das stimmt.
Ich finde trotzdem, er ein gutes Bild abgibt und ein besseres Bild abgibt, als man von ihm hat. Und
ich muss auch sagen, er war nicht so unsympathisch, wie ich gedacht hätte.
Genau.
Tatsächlich. Ich fand es sehr spannend, ihn mal in einem Interview, weil ich hatte das Gefühl, der ist jetzt auch schon länger nicht mehr vor die Kamera getreten. Ich fand es sehr spannend, dass er
vorkam. Wenn es nur die Hälfte von dem ist, von dem stimmt, dass er das so meinte, dass er jetzt rückblickend sich in einigen Sachen einfach zu viel rausgenommen
hat. Zurückgezogen hat auch.
Ja, A, zurückgezogen hat, aber B, auch einfach zu viel Meinung.
Zu laut war, ja.
Genau. Und wenn das nur die Hälfte ist von dem, was er von dem stimmt, oder dass er das vielleicht auch weiß, dass das gut ist, wenn er das so sagen würde, dann finde ich das auch muss man das einfach auch hoch anerkennen, dass er das so wiedergibt. Weil ich glaube, dass das Personen, die so viel Geld haben, die so viel Macht haben, dass das so einen Leuten auch schwerfällt, sowas einzugestehen, dass das eben drüber war. Und das muss ich ihm anerkennen. Und das war für mich, also das war eine Sache, die mich einfach in dem Fall echt gecatcht hat, dass ich das so Bilder waren, die man sonst nicht so bekommen hat. Und auch über Merlin Polzin, also man hat immer ein anderes Bild von ihm vor Augen, so, ne? Dass er eher so dieser.
Die Ansagen in der Kabine haben mich überrascht, muss ich sagen. Ich war so, krass, Alter, puh.
Da denkt man so, hallo, Herr Polzin.
Die heizen ja hier ganz schön ein.
Nicht mehr, also, nicht mehr der kleine Merlin.
Nee. Das ist krass. Ja. Also ich war.
Das ist auch geil, was dann die Spieler über ihn sagen, dass er dann bei dem zweiten Mal, wo jetzt Coach geworden ist, war halt nicht mehr der Co-Trainer, sondern da war ein richtiger Trainer.
Aber es ist auch geil, dass so dieses Reifen und diese Zeit brauchen, dass das so von allen so anerkannt wird und dass er das auch selber für sich dann gemerkt hat. Und es ist einfach auch eine schöne Geschichte.
Und ich habe jetzt zu Hause bei uns im Flur, habe ich jetzt eine Alu-Adidas-Kiste stehen, wo ich immer, wenn ich den Kindern irgendwas sage, damit das nochmal ein bisschen mehr Nachdruck hat, meine Ansagen. Ja. Weil ich habe gemerkt, okay, das brauchen die Leute.
Damit
das so jede Rede endet so. Ja, ne?
Und jetzt gehen wir alle in die Schule.
Zehner putzen.
So ist es. Bei uns wird es nur noch.
Genau. Also, ja, es ist schon geil, dass es gibt. Ja, ist gut.
Nee, sag mal. Und was ich auch noch sagen möchte, ich fand auch diese Erzählung von den prominenten Stimmen unseres Vereins sozusagen. Bjarne Mädel, sowieso für mich eine Legende, mit der ich so gerne mal ein Fußballspiel gucken würde. Also Bjarne, falls du das jemals hörst, bitte komm mit mir ins Stadion. Ja. Und und HP und so, also
Doch, also wie gesagt, alle, die es noch nicht gesehen haben, es ist wirklich zu empfehlen.
Wie sind eigentlich die Streaming-Zahlen? Ich habe nur einmal gehört, dass es irgendwie ist einmal am ZDF irgendwie, das war irgendwie, glaube ich, ganz gut. Ja. Und, aber
ich würde auch gerne wissen, wie viele Leute so ins Kino strömen tatsächlich, weil das ja doch auch nicht nur in Hamburg, sondern auch deutschlandweit irgendwie, glaube ich, in ein paar Kinos läuft.
Kann ich überhaupt ganz schlecht einschätzen.
Finde ich ganz cool. Ehrlich gesagt, würde ich es auch nochmal machen, auch wenn ich es jetzt schon gestreamt habe, würde ich mich dafür auch nochmal ins Kino setzen. Finde ich irgendwie geil. Mhm.
Ja, auf Kino immer geil.
Vielleicht, also das wäre noch eine geile Idee. Vielleicht gibt es einfach im Winter so ein, weißt du, wie jetzt so ein Open-Air-Kino, gibt es so ein Open-Air-Kino im Volksparkstadion.
Oh,
weißt du,
wo man sich das nochmal reinziehen kann.
Wo du eine große Leinwand aufgebaut wird und dann setzt du dich auf die Tribüne und dann
das
wird einfach
geil,
so abends wird einfach nochmal die Doku angeschaut. So mit, weiß ich nicht, 5000 Fans, glaube ich, wäre ein geiles
Event. Voll. Ja, voll. Mega.
So.
Wäre bitter, wenn wir so auf dem 18. Platz wären und dann irgendwie so, also im Jahr haben wir das wieder alles.
Ja, so ein Open-Air-Kino, so ein HSV-Weihnachts-Open-Air.
Richtig toll, ich bin dabei.
Ja, wäre ich auch.
Wir würden auch ein bisschen mitplanen, HSV.
Glühwein und Plätzchen.
Ja. Das haben natürlich halt irgendwie schon alle geguckt, die da
haben. Ja, aber es ist
schon Happening.
Aber es ist schon was anderes, wenn du
ja, das war im Stadion
guckst. Ja, ne? Das war im Kino tatsächlich cool, weil du dann nochmal, es wurde teilweise geklatscht, teilweise ein bisschen gejubelt. Also ich dachte, es wäre noch krasser, aber und so, mal gemacht.
Oder vielleicht gibt es noch so einen Abend, wo es dann so mit so ein paar Outtakes, weißt du, so Sachen, die man noch nicht gesehen hat. Vielleicht ist das nochmal dann so ein besonderes Happening. Voll. Aber könnte ich mir schon, das
wäre
schon.
Die haben so viel Material gesammelt, die wurden ja über 2,5 Jahre oder so begleitet. Das wird absurd viel Material übrig geblieben sein.
Oder? Ja, egal.
Ja.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, Ende 24, glaube ich. Ja. Ende 23 meine ich. Das kam ja
später raus, dass sie begleitet worden sind.
Genau, und so. Also ich glaube schon eine ganze Weile.
Ja,
auf jeden Fall wäre ich auch offen für noch ein bisschen mehr Details.
Ja, geil.
Was gibt es sonst noch?
Ansonsten, aber ich fand's wild, dass Ten Hag gefeuert worden ist von Leverkusen.
Boah, ja.
Nach zwei Spieltagen.
Boah.
Aber ich fand's irgendwie konsequent. So, Das ist, manchmal wünsche ich mir das auch in so einem HSV-Spiel. So, er spielt schlecht, wechsel ihn halt doch erst nicht in der 60. Minute auf. Mach doch mal 30. Minute. Aber das kannst du natürlich medial nicht machen, weil dann ist der Spieler irgendwie doppelte Ohrfeige, ist so, als wenn du den Spieler einwechselst und auswechselst. Aber ja, warum so lange warten, ne? Also, ich meine, Halbzeit ist schon Strafe, aber why so 45 Minuten warten?
Sind wir eigentlich schon fertig? Nee, ne?
Womit?
Mit dem Podcast? Weil sonst würde ich schon mal gehen, weil auch wenn wir noch nicht fertig sind.
Ach so, nee, Muchel, du musst bis zum Schluss bleiben. Du bist doch, du gehörst hier dazu und jeder Fan im HSV-Stadion gehört übrigens auch dazu. Deswegen geht nicht früher, das macht man nicht.
Da hast du einen Hass auf die Muchel, ne? Die früher
gehen. Was heißt ein Hass? Also, jetzt werden einige sagen, ich habe gesehen, dass du auch 2 Minuten früher gegangen bist. Ich habe mich aber oben hingestellt und habe in den Rest geschaut, habe so auf meinem Platz gestanden,
ich bin
gesessen. Aber ja, es war schon...
Also, ich finde es fürs...
Ich fand dann die Häme, weißt du, und wenn dann auf Wiedersehen, wenn dann vom Gästeblock sowas kommt. Scheiße. So,
Ich finde generell, also ich habe das einmal gemacht beim Auswärtsspiel in Köln, wo wir extrem auf die Fresse bekommen haben, das ist so 10 Jahre her, weil ich wusste, dass die Parkplatzsituation da scheiße ist und dass es wichtig ist, ein bisschen eher loszukommen. Mhm. Aber ansonsten finde ich einfach, dann noch bis zum Schluss bleiben. Oder die 10 Minuten, meine Güte.
Ja, Ich finde es nicht so schön, wenn man vorgeht, muss ich sagen. Ich hatte dieses Video von dieser Jay, die, ja, irgendwie ist mir auch geploppt und die hat ultra gepöbelt, ne?
Ja, mir geht das auch. Also
und ich dachte so,
halt diese Social Media Scheiße, ne? Wow, es geht mir auch so hart auf den Pisser.
Also das habe ich nicht so gefühlt, das Video. Also ansonsten ist alles okay und sehr viel HSV und alles cool. Aber das Video dachte ich so, erstens gibt größere Probleme, als wenn Leute früher gehen. Ja. Zweitens natürlich, das Einzige, was nicht bockt, ist wirklich so das Fernsehbild so ungefähr und das irgendwie oder im Stadion oder wenn die so singen und es gehen viele. Aber ich finde, das
Fernsehbild ist mir auch völlig wuppe.
Ja, aber oder so der Auftritt so, ne, leere Ränge und so. Aber für mich ist es so, ich weiß nicht, ja klar, ich freue mich, dass ich ein Ticket habe und würde da auch wie viel bezahlen und liebe den HSV, aber wenn es halt das Ding durch ist und ich dann, also für mich ist es jetzt, wenn ich 5 Minuten eher gehe, so what?
Wobei ich auch finde, es war jetzt, also klar war es richtig beschissen und dann halt auch noch das Derby, aber es war jetzt kein 6-0, ne? Ja, also ich finde, wenn du wirklich...
war eine Verkettung von vielen Sachen. Wenn ich überlege, dass meine Regierung 3 Stunden gebraucht hat, um zum Stadion zu kommen.
Ja, guter Punkt.
Dass mein Sohn grausam in eine Kotztüte pinkeln musste, weil die ja im Auto und so pinkeln musste. Weil der Verkehr komplett zum Erliegen gekommen ist, weil auch das Leitsystem von der Polizei mit dem Derbymarsch und. Es war einfach eine Katastrophe. So, und da kannst du verstehen, da sind Leute, die sind, meine Frau meinte, die sind einfach wieder umgedreht. Die haben, standen in einer Schlange, die sind einfach wieder umgedreht und haben gesagt, nee, gehen so nach dem Motto, dann halt nicht zum Fußball. Und wenn du dann 3 Stunden im Stau gestanden hast, kommst eventuell mit deiner Familie zu spät zum Spiel, dann siehst du ein Spiel, wo die Kinder vielleicht schon vorm Spiel so kaputt waren oder so genervt waren, weil sie, weiß nicht, 3 Stunden im Auto gesessen haben. Und wenn du dann sagst, ey, weißt du was, das wird hier heute nichts mehr, ich gehe jetzt 5 Minuten früher, dann...
Vielleicht verschafft es mir 10 Minuten im Verkehr, so. Ja,
so nach dem Motto. Das sind dann so Sachen, die muss man dann auch mal und da muss ich mir nicht von irgendeinem Sivi mich anschreien lassen, von wegen, weißt du...
Hat er auch so ein Video gemacht?
Hat der schreit nur noch. Er geht mir, also den habe ich jetzt auch so gefressen, weißt du, auf der Mitgliederversammlung da irgendwas vortragen und dann kommt sein Antrag nicht durch und dann geht er früher und irgendwie nur auf Social Media den Klicks zur Liebe irgendwie rumschreien. Weißt du, es hat sich für mich auch aufgebracht. Braucht. So, den kannst du auch nicht mehr ernst nehmen. Ich weiß gar nicht, wie man sich den anschauen kann und über so eine Sachen sich noch feiern kann. Weißt du, die Leute, die das gucken, sind wahrscheinlich irgendwelche gegnerischen Fans, die sich darüber kaputt lachen, dass da wieder ein HSV-Fan rumschreit. Es ist einfach, weiß ich nicht.
Ach, gut, mein schöne Abrechnung. Sie wie.
Nee, was heißt Abrechnung?
Nein, nicht Abrechnung, aber.
Es ist auch ein HSV-Fan wie jeder andere auch, aber das.
Nicht deine Art.
Nee, es weiß ich nicht. Dann. Nee.
Ja,
weiß ich nicht, ist für mich.
Ja, also ich finde es, wir wollen jetzt auch nicht irgendwie haben, dass auf einmal 10 Minuten vor Spiel, wenn das Ding durch ist, alle weg sind, so Event, ich keine Ahnung, ob es Amerika so ist, könnte ich mir vorstellen, dass es da so ist. Das wäre auch nicht geil.
Es wird diese Saison öfter passieren, bleibt bis zum Schluss, wenn es möglich ist.
Ja, genau, da muss sich das auch, muss man sich dann gewöhnen.
Ja. In guten wie in schlechten Zeiten. Also ich glaube, das ist eine Sache, eine Erkenntnis, die wir aus diesem Spiel mitnehmen. Wir sind ein Aufsteiger. Es wird eine unheimlich schwere Saison. Und ja, wir haben in unserer Prediction und jeder wünscht sich, dass wir im Mittelfeld irgendwo den Platz machen. Am Ende des Tages spielen wir gegen den Abstieg und um den Verbleib in der ersten Bundesliga. Und das, ja, um den Klassenerhalt, genau das. Das sind Sachen, die sollten jedem HSV-Fan klar sein, ganz besonders jetzt. Und es tut weh, dass es das Derby war, was uns jetzt das erste Mal schon gleich aufgezeigt hat, wie schwer es wird. Deswegen umso schöner, dass wir gegen Gladbach einen Punkt geholt haben.
Ja, total.
Und
werden noch andere Mannschaften kommen, gegen die wir Punkte holen.
Genau.
Und
lass die Mannschaft jetzt mal mit den neuen Transfers, lass es sie einspielen, lass uns irgendwie schauen.
Und das dauert ja auch ein bisschen, ist ja eigentlich klar, also dass das jetzt nicht von Anfang an da...
Ich glaube auch, man muss sich jetzt, also wenn man es schlecht drehen will, ist es, wir haben 0 Tore geschossen gegen Bayern, weiß ich nicht, ob da noch eins dazukommt, also noch 3 Spielen, 0 Tore ist wild. Kann sein, natürlich kann man sagen, dass wir gegen Bayern 1-2 schießen, aber klar, dann ist Heidenheim, Union, Mainz. Und here we go. Das sind rein in die 6-Punkte-Spiele.
Ja, das brauchen wir nicht drüber sprechen. Das ist.
Aber da haben wir eine Mannschaft, hoffentlich, also es sind noch 1,5 Stunden, wird Vieira unterschrieben. Ihr HSV-Content heißt sie, glaube ich, ne? Irgendwie so eine Insta-Seite meinten schon so, es gibt gar keine neuen News für den dritten Spieler. Also es kann alles möglich sein, aber also irgendwas sickert ja immer durch. Das heißt, wahrscheinlich kommt kein Dritter. Ich bin sehr, sehr gespannt und hoffe, dass wir dann mit guter Offensivpower in die restliche Saison gehen.
Ja.
Sicherheit.
Und bevor die Leute mich jetzt schon wieder steinigen, weil ich vorhin wahrscheinlich gesagt habe, dass wir mit Heidenheim die als Aufsteiger zusammengespielt haben. Nein, Heidenheim war natürlich schon Erstligist. Also ja, auch da.
Hab ich gar, ist mir nicht aufgefallen, Moche.
Ja. Ist doch egal.
Naja, das ist egal.
Heidenheim wird für mich aber immer so eine ganz spezielle Hassmannschaft sein, wegen diesen 10 Minuten, die aus dem Nichts erschienen sind bei denen auf der Uhr. Deswegen habe ich die richtig gefressen, ehrlicherweise.
Nächste Woche haben wir Sommerpause, hätte ich schon, Länderspielpause. So, das heißt, die Mannschaft hat jetzt wirklich 2 Wochen Zeit, natürlich mit Abzug von den Leuten, die auf Länderspielreise sind, um sich ein bisschen einzuspielen, um sich ein bisschen zu finden, um nochmal wirklich jetzt mit den Transfers, die heute dazugekommen sind, nochmal ein bisschen zu festigen. Also deswegen,
Teamzeit.
Klar, Bayern wird hart und für mich ist es einfach eine Sache, wenn man verliert, ist für mich immer so eine Sache.
Aber es ist so geil, ich meine, wir haben seit 7 Jahren nicht mehr gegen so eine Mannschaft gespielt. Also das Beste, gegen was wir gespielt haben, war jetzt, weiß nicht, Kopenhagen, Lyon oder irgendwie, keine Ahnung was. Die
sind übrigens an mir vorbeigefahren, wollte ich
mal sagen. Ja. Die in der Vorbereitung waren und jetzt auch nicht ein Bayern-München-Niveau haben. Also wir haben wirklich nicht in Testspielen, nicht in Pro-Spielen irgendwie so, im Pokal haben wir mal, weiß nicht, auch halt nicht die Riege gespielt. Nee. Also es ist halt richtig geil und für die ganzen Spieler auch cool. Und da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, dass wir da gut aussehen. Und eigentlich muss man jetzt sagen, wir haben jetzt 3 Wochen, also Länderspiel diese Woche, die nächste, die nach Bayern. Über Bayern kannst du eigentlich fast rüber trainieren und dann zählt es halt irgendwie.
Fährt jemand von euch nach München?
Du.
Ja.
Gut so.
3
Gut so.
Von 34 dann. Oh, war schon wieder Diskussion zu Hause, ne?
Ja, kann ich mir vorstellen. Oh.
Hat sie gehört mit 4? Ah, nee, das war nee, mit dem Post, ne?
Nee, im Post, ja, ja, Social Media, ja. Da war schon wieder Diskussion. In diesem Sinne.
Ja. Nur der HSV.